Ich rufe nun Top 1 auf unser Fachgespräch zum Thema strategisches Forschungsfeld Luft- und Raumfahrt. Ich begrüße ganz herzlich die heute anwesenden Expertinnen und Experten. Zunächst einmal Herrn Walter Ballheimer, Gründer und CEO der Reflex Aerospace GmbH. Dann Herrn Andreas Gundel, Geschäftsführer der Bavaria, dem Verband der bayerischen Akteure der zivilen und militärischen Luftfahrt und Raumfahrt sowie zugehörige Anwendungen, verantwortlich für das Cluster Aerospace. Dann begrüße ich ganz herzlich also Frau Professor Sabine Klinkner, stellvertretende Geschäftsführerin, Direktorin und Professorin für Satellitentechnik am Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart. Dann Herrn Professor Jürgen Schäffran, Professor für Integrative Geografie der Universität Hamburg. Und Herrn Dr. Peter Stubbe von der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, DLR, zuständig für Europa-Angelegenheiten. Ich freue mich, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und bin gespannt auf den Austausch mit Ihnen. Auch die Bundesregierung ist vertreten durch Frau Staatssekretärin Dr. Launert, begleitet von Regierungsdirektorin Sandra Matk. Ich begrüße auch Sie ganz herzlich. Bevor wir beginnen, darf ich Ihnen das Format ganz kurz erläutern. Zunächst wird jeder der Expertinnen und Experten die Gelegenheit haben, in einem 5-minütigen Eingangsstatement die persönliche Position also vorzutragen. Folgt eine erste Fragerunde mit 5 Minuten pro Fraktion. Dabei sind aber Frage und Antwort innerhalb dieser Redezeit zu stellen. Also je länger man fragt, desto weniger Zeit für die Antwort. Und ich bitte die also Fragenden, auch die Experten zu adressieren, an die sich die jeweilige Frage richten soll. Danach haben wir Zeit für eine zweite und auch für eine dritte Nachfragerunde mit einem Frage-Antwort-Kontingent von jeweils 3 Minuten pro Fraktion. Fraktion CDU, CSU kann jeweils 2 Nachfragen stellen. Wir beginnen nun mit den Eingangsstatements in alphabetischer Reihenfolge. Ich darf daher Herrn Ballheimer bitten zu beginnen. Der Sprechknopf vor Ihnen.
Ah ja, jetzt. Gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Raumfahrt in den vergangenen Monaten Gesprächsthema war, dann meist im Zusammenhang mit Rüstung und Sicherheit. Das ist nicht überraschend. Raumfahrt war historisch immer eng mit Sicherheits- und Machtfragen verbunden. Sie war nie nur Wissenschaft, sondern stets auch strategische Infrastruktur. Nach dem Ende des Kalten Krieges geriet die Raumfahrt in Europa aus dem Blick. Während andere Länder wie China und Russland ihre Programme ausbauten, haben wir in Deutschland und Europa in dieser Zeit zu zögerlich, zu unregelmäßig und in zu geringem Umfang in Raumfahrt investiert. Nun müssen wir in einer neuen sicherheitspolitischen Lage Rückstände aufholen. Die geplanten Mittel für Weltraumfähigkeiten im Verteidigungsbereich sehe ich daher nicht nur als sicherheitspolitische Notwendigkeit, sondern als industriepolitische Chance. Sie können eine Branche stärken, von der Deutschland auch in Friedenszeiten profitiert, durch bessere Kommunikation, präzisere Erdbeobachtung, resilientere Infrastruktur, technologische Innovation und industrielle Wertschöpfung. Entscheidend ist, dass zivile Programme, Forschungsvorhaben und Verteidigungsinitiativen so verzahnt werden, dass dieser sicherheitspolitische Schub auch die zivile und kommerzielle Raumfahrt stärkt. Nur so entsteht ein dauerhaft tragfähiges Ökosystem. Die nationale Raumfahrtstrategie und die Weltraumsicherheitsstrategie weisen in diese Richtung. Beide machen deutlich, Raumfahrt ist nicht allein ein Forschungsfeld, sie ist eine Frage industrieller Leistungsfähigkeit, technologischer Souveränität und politischer Handlungsfähigkeit. Grundlagenforschung, interplanetare Missionen und astronautische Raumfahrt sind für kaum ein Land allein zu stemmen. Deutschlands Beitragsfähigkeit hängt daher davon ab, ob wir selbst über ein resilientes, vielfältiges und wettbewerbsfähiges industrielles Ökosystem verfügen. Dieses Ökosystem trägt sich nicht allein durch Forschung. Es braucht Ankerkunden, operative Anwendung und kommerzielle Perspektiven. Die geplanten Verteidigungsausgaben bieten hierbei eine große Chance in einer Zeit, in der sich die Branche im Umbruch befindet. Sinkende Startkosten, kürzere Innovationszyklen und schnellere technische Obsoleszenz verändern den Markt. In den USA ist daraus ein dynamischer New Space-Sektor hervorgegangen. Auch Deutschland hat gute Voraussetzungen. Eine exzellente Forschungslandschaft, hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure, etablierte industrielle Kompetenzen und einen wachsenden New Space Sektor. Das Problem ist nicht das Fehlen von Ideen. Das Problem ist die zuverlässige Übersetzung von Forschung und Technologie in industrielle Skalierung sowie konkrete operative Fähigkeit. New Space sollte nicht als Randthema der Förderung verstanden werden, sondern als integraler Bestandteil eines zukunftsfähigen deutschen Raumfahrtökosystems. Raumfahrt-KMU werden Fähigkeitslücken nicht alleine schließen, aber sie können Technologien schneller zur Anwendungsreife bringen, Kosten senken, Innovationszyklen verkürzen und die industrielle Basis stärken. Genau hier müssen wir ansetzen. Erstens, wir müssen das heimische industrielle Ökosystem gezielt stärken. Öffentliche Aufträge sollten stärker dazu dienen, deutsche Fähigkeiten auszubauen und industrielle Skalierung zu ermöglichen. Das bedeutet keine Abschottung, sondern ist die Voraussetzung dafür, dass Deutschland innerhalb bestehender Bündnisse substanzielle technologische Beiträge leisten kann. Dafür braucht es Ankeraufträge statt jahrzehntelanger Förderung inkrementeller Innovationen und einen schlanken Regulierungsrahmen, der Innovation ermöglicht, statt sie durch zusätzliche Genehmigungsvorbehalte und Berichtspflichten zu bremsen. Das nationale Weltraumgesetz und der EU Space Act dürfen nicht zu Bremsklötzen für Innovation werden. Zweitens, wir brauchen innovationsfreundliche Vergabekriterien. Heute schließen Ausschreibungen kleinere und jüngere Anbieter häufig formal aus, obwohl sie technisch relevante Lösungen liefern können. Wenn Risikovermeidung dazu führt, dass neue Anbieter gar nicht erst zum Zug kommen, wird Vergabe selbst zum strategischen Risiko. Drittens, wir müssen Testmöglichkeiten und Pilotprojekte ausweiten. Neue Raumfahrttechnologien müssen früh mit konkreten Nutzerbedarfen zusammengebracht und unter realitätsnahen Bedingungen erprobt werden. Dafür braucht es niederschwellige Zugänge zu Bedarfsträgern, Testbeds und Pilotprojekte, in denen Unternehmen gemeinsam mit Anwendern validieren und weiterentwickeln können. Deutschland steht vor einer Richtungsentscheidung. Raumfahrt kann ein Feld punktueller Exzellenz bleiben, mit starken Instituten, vereinzelten Leuchttürmen und begrenzter industrieller Skalierung. Oder sie kann zu einer echten Schlüsselindustrie werden, die technologische Souveränität, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Resilienz stärkt. Mein Unternehmen, Reflex Aerospace, und viele andere New Space Unternehmen stehen bereit, ihren Beitrag zu leisten. Jetzt braucht es den politischen Willen, aus technologischer Stärke industrielle Fähigkeit und europäische Souveränität im Weltraum zu machen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Ullel.
So, funktioniert. Auch von meiner Seite erstmal vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und ein bisschen mich einbringen darf, mich oder uns einbringen darf. Passt es? Danke. Es gibt ja schon zwei Stellungnahmen und Kollege Ballermann hat ja gerade schon einiges ausgeführt. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen, verdichten aus einer etwas abstrakteren Perspektive raus und zum direkt Mitnehmen und vielleicht dann in der Folge noch mal gezielter auf die einzelnen Punkte eingehen. Also das kommt natürlich daraus, dass wir sagen, dass ich sage, dieses Thema Hightech-Agenda ist schon mal ein super Ansatz. Das finden wir sehr gut mit dem Thema Schlüsseltechnologien, mit den dazulaufenden Forschungsfeldern. Und ich würde das ein bisschen aufgreifen und habe das so ein bisschen zusammengefasst auf sechs Kernbotschaften. Das eine ist, Luft- und Raumfahrt ist ein Forschungsfeld und es ist Anwendungsbereich für die Schlüsseltechnologien. Das ist für uns ausgesprochen wichtig, dass das zusammen gesehen und gedacht wird. Es ist keine Nische und kein Technologiesektor. Dual-Use-Anwendungen verbinden Innovation, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Das halten wir auch wichtig, um später nochmal darauf, das ist ein wichtiger Punkt, das nicht zu trennen. Deutschland braucht deutlich schnellere Übergänge von Forschung in den Markt und zu den Beschaffungen drumherum. Das hatten wir eben auch schon angesprochen. Das ist für uns ein zentraler Punkt. Grundsätzlich, das gilt, glaube ich, für viele Branchen und für uns aktuell in dieser dynamischen Situation ganz besonders, KMU und Startups müssen systematisch in Programme eingebunden werden, auch in Bundesprogramme. Das muss wirklich erfolgen. Das ist kein, das schreiben wir irgendwo hin und es passiert nicht, sondern da sagen wir, das muss jetzt wirklich erfolgen, ohne dass wir jemanden anderen ausblenden wollen. Raumfahrt und Luftfahrt, zivil und militärisch, sollen und müssen gemeinsam betrachtet werden. Auch das ist gerade in den Technologien wie KI, Autonomie, Kommunikation, aber auch vor dem Hintergrund der Sicherheitsdiskussion und der Souveränität für uns wichtig, dass man nicht trennt und sagt, wir schauen einmal auf die zivile Luftfahrt, dann schauen wir auf die zivile Raumfahrt, dann schauen wir da hinten auf die Dual-Use-Raumfahrt oder was auch immer, sondern dass wir versuchen, einen Gesamtsystemgedanken herzustellen. Und den letzten Punkt, natürlich ein Stück weit auch das Angebot, Verbände wie zum Beispiel uns, aber auch andere, sind für diese Situation und für Sie ein, wenn man so will, Keilriemen, Transmissionsriemen, wie wir Sachen auch umsetzen können. Weil diese Hightech-Agenda ist toll, wir müssen sie aber auch in die Unternehmen und in die Forschungslandschaft kriegen. Und ich kann hier nur anbieten, auch im Nachgang, lassen Sie uns gerne weiterreden, weil die Arbeit, glaube ich, wird dann erst hinterher losgehen. Was braucht es denn nun, um diese Situation erfolgreich zu gestalten, um den Standort erfolgreich auf- und auszubauen? Das eine ist das Thema Geschwindigkeit. Ich brauche keinen hektischen Aktionismus, aber wir glauben, dass wir hier einen Zahn zulegen müssen. Wir müssen in unseren Handlungen die Geschwindigkeit, die da am Weltmarkt stattfindet, auch auf der Technologieentwicklung, aber auch in den kommerziellen Märkten spiegeln, in dem, was wir hier leisten können. Wir brauchen ein Weltraumgesetz. Pragmatisch, also was weniger kontrolliert, weniger Bürokratie abbildet, aber vielleicht ein bisschen mehr einen innovationsfreundlichen Rahmen setzt. Also wir brauchen dieses Weltraumgesetz und wir brauchen es zügig, aber bitte keine 500%, die uns komplett lahmlegen. Das Budget, das nationale Budget, wir haben viel über das ESA-Budget gehört, wir haben viel über BMV-Budgets schon gehört. Wir müssen das nationale Budget auch nachziehen. Das Raumfahrtbudget ist zu gering aufgestellt, um hier den Anschluss zu halten. Das führt zu dem nächsten Punkt, EU-Verbund. Ich sage ganz klar, wir brauchen die Verzahnung in die Europäische Union hinein, in alle europäischen Vorhaben. Das schaffen wir aber auch nur dann richtig, wenn wir als Deutschland gut aufgestellt sind. Souveränität heißt nicht, dass wir uns abschotten und abgrenzen, sondern dass wir überhaupt fähig sind, einen wirksamen, substanziellen Beitrag zu leisten. Das heißt, erst müssen wir mal eine vernünftige Plattform schaffen, auf die können wir dann das Europäische Haus weiterbauen. Aber wenn wir selber nichts leisten können, nichts einbringen können, sind wir schlecht aufgestellt in Europa. Und, das hatte ich auch schon angesprochen, Durchgängigkeit herstellen, das hatten wir auch in den Einlassung schon gelesen, Ausbildung und Forschung, Technologie und Innovation, dann die Umsetzung, die industrielle Anwendung, den Betrieb und dann eben auch die Weiterentwicklung aus dem Betrieb heraus und die Weiterentwicklung läuft wiederum in Forschung und Ausbildung für den Nachwuchs hinein. Diese Durchgängigkeit, das ist ein zentraler Punkt, wenn wir das schaffen, dann haben wir einen riesen Mehrwert für den ganzen Standort geschaffen. Das wären mal aus unserer Sicht die wichtigsten Punkte. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Wir machen weiter mit Frau Professor Klingler.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, die Relevanz der Raumfahrtforschung für den Standort Deutschland herauszustellen. Ich denke, das ist die Grundlage auch für das, was die Vorredner hier gerade schon eingebracht haben. Raumfahrt und Raumfahrtinfrastruktur sind essentiell für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, Fragestellungen der Sicherheit und Verteidigung, den Klima- und Umweltschutz, Katastrophenschutz sowie die technologische Innovation und Medizin. Daher ist es wichtig, die Kompetenzen für alle Bereiche der Raumfahrt in Deutschland und Europa bestmöglich zu erhalten, zu fördern und weiter auszubauen. Mit der Raumfahrtforschung tragen wir hierzu maßgeblich bei. Für eine starke Position Deutschlands und einen partnerschaftlichen Austausch innerhalb Europas und auch darüber hinaus ist es sinnvoll, dass wir bei der Entwicklung dieser Hochtechnologie eine Spitzenposition einnehmen. Und dies betrifft alle Bereiche des Ökosystems Raumfahrt. Wir brauchen hierfür einen uneingeschränkten Zugang zu den elektronischen Bauteilen und relevanten Raumfahrtkomponenten, genauso wie die Expertise, Raumfahrtsysteme zu entwickeln, zu qualifizieren und zu betreiben. Wir sind in Europa auf die notwendige Infrastruktur angewiesen, wie den eigenen Zugang zum Weltraum, eine sichere Bodeninfrastruktur für den Betrieb sowie die Technologie und Expertise, um sowohl Weltraumlage als auch das Weltraumwetter zu erfassen. Bezüglich der Gewinnung von Daten aus dem Weltraum sind internationale Kooperationen ein begrüßenswerter Mehrwert. Allerdings sollten wir für eine Partnerschaft auf Augenhöhe und zur Vermeidung von Abhängigkeiten eigene Kompetenzen, Infrastrukturen und Systeme in allen relevanten Bereichen einbringen können. Die Raumfahrtforschung findet neben der Forschung und Entwicklung in der Industrie in Deutschland weitgehend innerhalb der Institute des Forschenden DLR sowie den Hochschulen und Universitäten statt. Während die DLR-Institute einen hohen Anteil an Grundfinanzierung über Bund und Länder aufweisen können, müssen Universitäten für Forschungsprojekte die entsprechenden Drittmittel einwerben. Im Gegensatz zu anderen Forschungsdisziplinen, die mit spezifischen Fachkollegien über die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert werden, hat die Raumfahrtforschung kein eigenständiges Fachkollegium in der DFG. Einzelne Förderprojekte aus dem Bereich Raumfahrt können zwar über andere Fachkollegien der DFG gefördert werden, stehen hier aber in Konkurrenz mit Themen aus dem jeweiligen Bereich und werden von Expertinnen und Experten ohne Raumfahrthintergrund bewertet. Die explizite Raumfahrtforschung an Universitäten und Hochschulen ist und bleibt damit bei der DLR-Raumfahrtagentur aufgehängt und ist damit direkt vom nationalen Raumfahrtbudget abhängig. Nachdem Deutschland in der letzten Ministerratskonferenz einen starken Beitrag zur ESA geleistet hat, ist es damit sinnvoll, die Raumfahrtforschung in Deutschland über ein deutlich gestärktes nationales Programm so stark aufzustellen, dass Deutschland sich an den europäischen Unternehmungen sinnvoll und maßgeblich beteiligen kann. Weiterhin ist die Raumfahrt und Raumfahrtforschung immer eine internationale Unternehmung. Daher ist es wichtig, dass sich Deutschland auch weiterhin für bilaterale und internationale Forschungsförderung einsetzt. Die Forschungsprojekte an Universitäten werden von befristeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt, beispielsweise im Rahmen von Promotionen. Daher ist es sinnvoll, hier ein Mindestmaß an Kontinuität für Forschungsprojekte an Hochschulen und Universitäten zu haben. Nur so kann sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Expertisen in Folgeprojekte einfließen und in die nächste Generation von Studierenden und Mitarbeitenden weitergegeben werden kann. Auch dies spricht für die Stärkung des nationalen Haushalts oder eine Stärkung des Mittelbaus an Universitäten und Hochschulen. Forschungsprojekte, in die Universitäten involviert sind, tragen neben dem Forschungstransfer dazu bei, hervorragende Ausbildung für zukünftige Fachkräfte zu haben. Die enge Verbindung von Forschung und Lehre an Universitäten führt zu einer frühen Einbindung der Studierenden in Raumfahrtforschungsprojekte, die ihr erlerntes Wissen in Missionen und Entwicklung zum Einsatz bringen und so vertiefen können. Weiterhin erzeugen Forschungsprojekte an Universitäten eine hohe Sichtbarkeit, die dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam werden und sich für ein Studium im MINT-Bereich interessieren. Die Gewinnung und Begeisterung von Studierenden für diese Thematik ist besonders wichtig, da der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften in der Raumfahrt deutlich ansteigend ist, während gleichzeitig die Studierendenzahl tendenziell rückläufig ist. Raumfahrtforschung ist ein wichtiger Grundpfeiler der Raumfahrtbranche und als solches wichtig für die Souveränität und Unabhängigkeit Deutschlands.
Vielen Dank und wir machen weiter mit Herrn Schäffran, Professor Schäffran.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier darüber zu sprechen. Weil die Raumfahrt war ja zu Beginn des Kalten Kriegs ein Kind der Blockkonfrontation und zwischen den Supermächten und seitdem erschließen immer mehr Nationen den Weltraum für wissenschaftliche, militärische und kommerzielle Zwecke. Von Anbeginn war die friedliche Nutzung des Weltraums ein Ziel der internationalen Gemeinschaft, wie es im Weltraumvertrag festgehalten ist. Die Memanta-Raumfahrt war Gegenstand des Wettstreits, so beim Mondlandeprogramm, aber auch der internationalen Zusammenarbeit und Entspannung der internationalen Gemeinschaft, zum Beispiel im Apollo-Soyuz-Projekt, bis zur gemeinsamen Nutzung der internationalen Raumstation, die bis heute anhält. Mehr als 2000 Satelliten umkreisen die Erde, die meisten der USA, gefolgt von China und Russland. Der Satellitenmarkt öffnet sich durch kostengünstige Trägerraketen und Kleinsatelliten. Immer mehr Funktionen der Informationsgewinnung und Übertragung hängen von Weltraumsystemen ab, für Aufklärung, Frühwarnung und Erdbeobachtung, Kommunikation und Navigation. Lag die Weltraumförderung zunächst vorwiegend in staatlicher Hand, scheint die Kommerzialisierung und Privatisierung des Weltraums voran, nicht zuletzt durch das Unternehmen SpaceX, das den Markt von Träger- und Kommunikationssystemen beherrscht. Verdoppelte sich der Umsatz in der Raumfahrt in den vergangenen Jahren, wird mit einer Verzehnfachung in den kommenden Jahren gerechnet. Mit dem starken Wachstum sind problematische Begleiterscheinungen verbunden. Es droht ein Verlust staatlicher Kontrolle und die Unterordnung unter private Interessen. Umwelt- und Klimarisiken der Raumfahrt gewinnen an Bedeutung mit der Zunahme von Raketenstarts, großen Satellitenkonstellationen und Weltraummüll. Neben den Treibhausgasemissionen werden obere Atmosphärenschichten beeinträchtigt. Flüge zu Mond, Mars und anderen Himmelskörpern lassen eine unkontrollierte Ausbeutung von Rohstoffen befürchten, gegen das Prinzip, den Weltraum als gemeinsames Erbe der Menschheit zu betrachten. Aufgrund des wachsenden Stellenwerts des Weltraums und zunehmenden Raumfahrtinvestitionen nehmen sicherheitspolitische und militärische Ambitionen zu. Satelliten sind in der Kriegsführung auf der Erde eingebunden, von den Kriegen im Golf und in Jugoslawien in den 1990er Jahren bis zu den heutigen Kriegen in der Ukraine und im Iran. Auch wenn sie zur Zielplanung, Kommunikation und Navigation maßgeblich beitragen, folgen daraus nicht zwangsläufig entscheidende strategische Gewinne, wie die Probleme Russlands und der USA in ihren jüngsten Kriegen zeigen, in denen Weltraumdominanz und Luftüberlegenheit durch asymmetrische Reaktionen vor Ort begegnet werden können. Ungeachtet des militärischen Sinns von Hochtechnologie-Kriegsführung droht angesichts heutiger geopolitischer Konflikte eine zunehmende Versicherheitlichung und Militarisierung der Weltraumnutzung und Forschung. Hielt sich bislang die bewaffnete und unmittelbare Kriegsführung im Weltraum in Grenzen, abgesehen von Versuchen der Entwicklung von Antisatellitenwaffen und Komponenten der Raketenabwehr, ist die Entwicklung wirksamer Waffen gegen Objekte im oder aus dem Weltraum bislang begrenzt geblieben. Mit jüngsten militärischen Planungen in den Weltraummächten, manifestiert durch die Einrichtung von Weltraumkommandos, droht ein Wettrüsten im All, das vor allem jene Staaten gefährdet, die am stärksten von Weltraumsystemen abhängen. Die Weltrauminfrastruktur ist komplex, vernetzt und verwundbar. Sie umfasst Komponenten auf der Erde, in der Luft und im Weltraum, kann durch Angriffe, Sabotage und Unfälle aus diesen Medien getroffen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu ihrer aktiven Zerstörung oder Störung, von der Kollision mit anderen Raumflugkörpern über die Explosion eines Sprengkopfes bis zu Strahlenwaffen, elektronischen Attacken und Cyberangriffen. Begrenzte Angriffskapazitäten können durch passive Schutzmaßnahmen reduziert werden, die ihre Überlebensfähigkeit erhöhen. Dazu gehören die physikalische Härtung und Abschirmung von wichtigen Satellitenkomponenten, eine Manövrierfähigkeit zum Ausweichen vor Angriffen, die Verwendung von Attrappen, Redundanzen oder aktive Gegenmaßnahmen. Wie sinnvoll die Weltraumrüstung ist, hängt auch von Kosten-Risiko-Nutzen-Erwägungen ab. Zwar ist die Zerstörung einzelner Objekte im Orbit mit teils einfachen Mitteln möglich, doch ist der operative Gewinn begrenzt. Bei vernetzten, geschützten und redundanten Strukturen ist es schwierig, ein System vollständig auszuschalten, zumal wenn die Entwicklung und der Einsatz großflächig wirksamer Waffen im Weltraum aufwendig und teuer ist. Gegen die Risiken und Gefahren des Wettrüstens mit einer Aufrüstung im All anzukämpfen, schafft vermeintliche Sicherheiten, verschärft das Sicherheitsdilemma und treibt die Kette von Aktionen und Reaktionen erst recht voran, verstärkt durch Feindbilder. Dies kann in einer Krise durch die Entscheidungsstruktur von Staaten ernsthaft gefährden und instabile Situationen heraufbeschwören. Verstärkt wird dies durch den Dual-Use zwischen ziviler und militärischer Nutzung von Technologien und Elementen der Raumfahrtinfrastruktur, von Trägersystemen über Satelliten bis zu Bodenkomponenten. Einige Länder, auch des globalen Südens, haben über den zivilen Weg militärische Fähigkeiten erlangt, trotz Exportkontrollen. Eine Trennung zwischen ziviler und militärischer Anwendung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Zum einen aufgrund spezifischer Unterschiede für verschiedene Anwendungen und Anforderungen, unterschiedlichen Anforderungen bei militärischen Systemen. Es gibt große Unterschiede in den Weltraumkapazitäten der Staaten. Europa entwickelt zunehmend solche Systeme, die auch militärisch nutzbar sind und zivil. Deutschland in seiner Weltraumsicherheitsstrategie. Und dagegen ist es wichtig, auch zunehmend auf eine Verriegelung des Weltraums zu setzen. Die reicht von vertrauensbildenden Maßnahmen, Verkehrsregeln bis zur Rüstungskontrolle. Und da gibt es entsprechende Vorschläge, auch der letzten Jahrzehnte, von dem russisch-chinesischen Abkommen bis zu Versuchen Europas, da Regeln einzuführen.
Bitte kommen Sie zum Schluss. Dank. Ich danke Ihnen sehr. Wir müssen die Zeit leider beachten. Also, ich möchte noch mal darauf hinweisen. Vielen Dank. Herr Schäffran, wir machen weiter mit Herrn Stubbe.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete. Zunächst einmal möchte ich mich auch recht herzlich bedanken im Namen der Raumfahrtagentur, dass wir hier Gelegenheit haben, auftreten zu können und unsere Sicht der Dinge präsentieren zu können. Es ist ja bereits viel gesagt worden, jetzt in den vorangegangenen Statements. Ich würde gerne mein Eingangsstatement dazu nutzen, vor allen Dingen noch mal auf zwei Kernherausforderungen, wie ich sie glaube, wie wir sie glauben, dass Deutschland und Europa vor ihnen stehen, hinzuweisen. Es ist schon gesagt worden, dass Raumfahrt ursprünglich mal aus dem Bereich Forschung und Wissenschaft kam, aber dieser Rolle längst entwachsen ist und dass wir heute darüber reden, dass die Raumfahrt vor allen Dingen kritische Infrastruktur ist und dass damit im Grunde bestimmte Bereiche in Gesellschaft, in Wirtschaft, auch für die staatliche Daseinsvorsorge einfach ohne die Raumfahrt nicht mehr denkbar werden. Ich würde aber sagen, dass auch diese Perspektive kritische Infrastruktur, Forschung und Wissenschaft auch nicht abschließend die Rolle der Raumfahrt beschreibt. Denn wir reden heute von der Raumfahrt eigentlich als Wertschöpfungsplattform. Denn die Dienste, die Daten, die durch die Raumfahrt generiert werden, die transferieren sich, die entwickeln sich in kommerzielle Produkte, die wiederum Wertschöpfung nicht nur in der Raumfahrt selber, sondern auch in nachgelagerten Bereichen, in Bereichen außerhalb der Raumfahrt ermöglichen. Landwirtschaft ist ein Punkt, die Automobilwirtschaft ist ein anderer Punkt, sodass im Grunde nachher auch die Anforderungen aus diesen Sektoren auch rückwirken in die Entwicklung der Raumfahrt und damit auch die Prioritäten der Raumfahrt mit steuern. Das ist also, denke ich, ein wichtiger Zusammenhang, um die Raumfahrt auch gut verstehen zu können. Sie ist also von strategischer Bedeutung für Deutschland, für Wohlstand und auch für Sicherheit natürlich. Das haben wir jetzt gesehen, auch mit den Investitionen des Verteidigungsministeriums. Und diese strategische Bedeutung ist nicht nur in Deutschland anerkannt, sondern auch global. Und sie schlägt sich unter anderem nieder, auch in deutlich steigenden öffentlichen Raumfahrtbudgets. Die ESA-Ministerratskonferenz war schon angesprochen Ende letzten Jahres. Da haben wir also gesehen, dass eine Rekordzeichnung vorgenommen wurde von den Mitgliedstaaten, nicht zuletzt auch durch das Engagement Deutschlands, durch das Engagement der Bundesregierung. Aber auf der anderen Seite der europäischen Raumfahrt, wenn wir zur EU gucken, da sehen wir ein sehr ähnliches Bild. Es wird ja derzeit der Europäische Wettbewerbsfähigkeitsfonds verhandelt, in dem dann auch die Raumfahrt abgebildet ist. Die Zahlen sind natürlich noch nicht entschieden und ganz genau steht es auch nicht fest. Aber man geht davon aus, dass die Europäische Kommission mit 55 Milliarden Euro plant an Raumfahrtinvestitionen für die nächste Finanzperiode. Das entspricht also, um es mal ins Verhältnis zu setzen, einer Verdreifachung gegenüber dem, was in der jetzigen Finanzperiode ausgegeben wird. Das Gleiche gilt dann auch für die nationalen Budgets auf der zivilen Seite und auch auf der Weltraumsicherheitsseite. Dort steigen die Budgets also an. Sie steigen allerdings, und das ist sozusagen die Herausforderung, auf die ich hinweisen möchte, nicht überall an. Nämlich in Deutschland haben wir doch sehr stagnierende Budgets für die nationale Raumfahrt. Seit vielen Jahren bleibt also das, was wir investieren, relativ konstant und droht sogar abzufallen. Und diese Konstanz ist sozusagen nicht aus sich heraus nur problematisch, sondern sie findet auch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau statt. Um auch hier mal die Perspektive zu öffnen, die nationalen Budgets unserer engen Partner, die wir in Europa haben, Italien und Frankreich, die sind ungefähr um ein Dreifaches höher als das, was wir in Deutschland haben. Bei Frankreich ein bisschen mehr als Faktor 3, bei Italien ein bisschen weniger, aber ungefähr auch hier Faktor 3 höher als bei uns. Das hat natürlich auch Konsequenzen. Das heißt, wir können uns in Deutschland nicht so gut vorbereiten auf die europäischen Programme bei ESA und EU. Über das nationale Programm ertüchtigen wir sozusagen unsere Industrie, unsere Stakeholder, um an diesen Projekten auch teilnehmen zu können. Und wir sehen eine gegenläufige Entwicklung. Wir haben einerseits stabile, stagnierende ein nationales Budget und andererseits anwachsende europäische Ausgaben, sodass die Lücke auch größer wird und damit letztlich auch unsere Partizipationsfähigkeit, die der deutschen Stakeholder an europäischen Projekten dadurch sinkt. Eine zweite Herausforderung, auf die ich kurz eingehen möchte, die ich kurz anschneiden möchte, ist die der richtigen Rahmenbedingungen. Es werden derzeit ja verschiedene Gesetze entwickelt. Im nationalen Rahmen haben wir das nationale Weltraumgesetz, was besprochen wird, und wir haben den EU Space Act. Bei diesen gesetzgeberischen Aktivitäten kommt es darauf an, eben auch Rahmen zu schaffen, die es ermöglichen, Innovation, Wettbewerb und private Investitionen zu stärken. Das ist leicht gesagt, aber das Beispiel des EU Space Act zeigt, dass das nachher nicht so leicht in die Tat umgesetzt werden kann, denn wir sehen, dass das ein relativ restriktives Regelwerk ist mit sehr unflexiblen Regelungen, mit sehr detailreichen Regelungen, die also drohen, die Wettbewerbsfähigkeit, die wir in Europa schon haben, erstmal sogar in Gefahr zu bringen und vor allen Dingen auch die Dynamik, die wir in anderen Ländern sehen, die wir in der Raumfahrt insgesamt sehen, dass die droht, abgewürgt zu werden hier bei uns in Europa und in Deutschland. Deswegen, da wird noch viel Arbeit auch zu leisten sein. Und als letztes, Herr Vorsitzender, würde ich noch mal zusammenfassen. Es kommt also nicht nur darauf an, die richtigen Investitionen zu tätigen, mit den richtigen Schwerpunkten, mit dem richtigen Budget, sondern es ist auch eine strategische Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dann unter anderem auf gesetzlicher Ebene.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stubbe. Dann gehen wir jetzt in die Runde der Berichterstattenden und beginnen mit der CDU-CSU. Herr Florian Müller, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ein herzliches Dankeschön an alle Sachverständigen, die heute bei uns sind. Vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit nehmen, um über dieses, wie ich finde, sehr wichtige Thema zu sprechen. Für uns als Unionsfraktion ist Raumfahrt eine Schlüsseltechnologie. Sie sichert einerseits unabhängigen Zugang in Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung. Die Bedeutung im Bereich der Verteidigung wächst zunehmend, ist aber auch zeitgleich eines unserer größten Wachstumsfelder. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir unsere exzellente Forschung, die erstklassige Ausbildung unserer Ingenieurinnen und Ingenieure auch noch stärker als bislang in Marktanteile übersetzen. Also dafür auch sorgen, dass wir hier mit Raumfahrt einen wesentlichen Player nicht nur haben, sondern vor allem auch einen sehr, sehr wichtigen Standort weiterentwickeln. Deshalb ist für uns sehr wichtig, heute auch aus der Praxis zu hören, wo müssen wir als Politik ansetzen. Wir haben schon einige Punkte gehört. Ich habe zunächst jeweils eine Frage an Herrn Ballheimer und an Herrn Dr. Stubbe. An Herrn Ballheimer, wir sprechen ja in Deutschland viel über die New oder die Space Economy, die sich bei uns entwickelt hat. Ich habe mal gehört, das sei auch fast einzigartig in Europa, was sich in Deutschland entwickelt hat. Mich würde interessieren, was aus Ihrer Sicht dafür die Voraussetzungen waren. Sie sind ja ein Teil davon. Was war aus Ihrer Sicht dafür maßgeblich, dass sich in Deutschland diese New Space Economy entwickeln konnte? Und an Herrn Dr. Stubbe, Sie haben schon etwas zum EU Space Act gesagt. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Wird der einem New Space Ökosystem in Deutschland helfen, beziehungsweise anders formuliert, was müsste am EU Space Act noch geändert werden, damit er diesen Beitrag leisten kann? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wer möchte anfangen? Herr Ballheimer.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Also erstmal, New Space ist ja gar nicht so new, wie manche glauben. Ich glaube, so begonnen hat es vielleicht mit dem Start des ersten CubeSats von der TU Berlin aus meiner Perspektive. Und das ist ja mittlerweile auch schon 17 Jahre her. Also New Space ist eigentlich fast volljährig in Deutschland. Wie konnte sich das entwickeln? Ja, in erster Linie haben wir ausgezeichnete Universitäten und tolle Fachkräfte, die hier auch anderswo ausgebildet werden. Diese Leute können nicht in die USA abwandern und dort arbeiten. Viele wissen das gar nicht. Man kann nicht einfach so zu SpaceX gehen, weil man den Job dort besser findet. Dort dürfen nur Amerikaner arbeiten. Das heißt, diese Menschen, die entscheiden sich zwischen den Standorten in Europa für ihre Karriere. Und in Europa, im europäischen Vergleich, hat Deutschland doch einiges zu bieten. Wir haben mittlerweile auch Kapital, was verfügbar geworden ist, auch im privaten Bereich. Und dadurch hat sich innerhalb der letzten paar Jahre, glaube ich, die blühendste New Space-Landschaft entwickelt. Deutsche New Space-Firmen haben im vergangenen Jahr, ich habe hier sogar die Zahl, 265 Millionen Euro an privatem Kapital eingesammelt. Das ist in Europa führend. Ja, getrieben durch zwei Runden, tatsächlich die Runde von ESA Aerospace und unsere eigene. Aber das kann sich schon sehen lassen. Zusätzlich haben wir ein sehr liberales aus Arbeitnehmerperspektive Arbeitsrecht. Das kann man jetzt vielleicht, je nachdem, auf welcher Seite des Tisches man sieht, gut oder schlecht sehen. Aber das lockt doch schon relativ viele Leute. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Frage, denn insbesondere das EU, Verzeihung. Okay. weil insbesondere das EU Space Act natürlich prägend sein wird, auch für alle Weltraumgesetze, die wir in Europa haben und damit insgesamt nicht nur für Deutschland, sondern auch in Europa, wie die regulative Umwelt sozusagen dann aussehen wird. Also erstmal, glaube ich, ist es gut festzustellen, dass es auch nicht schlecht ist und sehr viele positive Seiten auch da sind, wenn die EU so ein Weltraumgesetz, ein EU Space Act erlässt. Gerade wenn wir darauf schauen, wie international Standards entwickelt werden oder wie es auch um den Marktzugang international bestellt ist, dann ist es sicher gut, dass man europäisch geeint handeln kann. Und dazu kann der Space Act, ein gut formulierter Space Act, dann auch einen wichtigen Beitrag leisten. Ich hatte es bereits gesagt, es gibt Risiken in dem Space Act. Der ist sehr kleinteilig, sehr detailliert, sehr präskriptiv, nicht nur für die Unternehmen, die Industrieunternehmen, die dann bestimmte technische Anforderungen erfüllen müssen, sondern auch für die öffentliche Seite, also die Art und Weise, wie wir nachher den Vollzug dieses Gesetzes sicherstellen sollen auf nationaler Ebene. Sie hatten ja nach Empfehlungen gefragt. Ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall einen regulativen Ansatz finden, der flexibel ist. Wir bei uns in der Raumfahrtagentur wenden die Standards, die es in der Raumfahrt gibt und die auch angewendet werden müssen, sehr flexibel an. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Tailoring, bezogen dann auf die Mission, auf den Akteur, also nicht ein einheitlicher Ansatz, sondern sehr zielgenau. Das hat sich sehr bewährt und ist, denke ich, ein Erfolgsmodell auch für die europäische Ebene. Wir sollten schlanke Genehmigungsverfahren haben, nichts Aufwendiges, um die Industrie nicht zu belasten. Und der Space Act sollte auch auf das Nötigste fokussiert sein und auch nicht zu viele, und das ist mein letzter Punkt, Vorgaben hinsichtlich der Vollzugsstruktur machen. Es sollte also weiter möglich sein, dass die regulative Arbeit und die Technologieförderung in den Strukturen weiterhin zusammen agieren können, weil es da einfach so viele Synergien gibt, die da sehr positiv für den Sektor sind.
Danke. Vielen Dank. Ich muss erneut auf die Zeit hinweisen. Das sind natürlich spannende Antworten, aber wir müssen die Zeit streng einhalten. Wir machen weiter mit der AfD. Herrn Andreas Mayer, bitte.
Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Als Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur freut es mich, dass wir heute zu dem Thema mal ein paar Experten da haben. Wir hatten es ja noch nicht ganz so oft im Ausschuss. Da ich auch in Stuttgart studiert habe und am IRS ein paar Prüfungen abgelegt habe, freue ich mich auch, dass wir den Professoren von dort da haben. Ich will jetzt gar nicht so viel reden, sondern Ihnen direkt Fragen stellen, weil wir ja nur diese 5 Minuten haben. Generell würde mich von Ihnen allen interessieren, einfach was Ihrer Meinung nach die 3 wichtigsten und vielleicht fundamentalsten Themen und Stichpunkte bei dem ganzen Themenfeld strategisches Forschungsfeld Luft- und Raumfahrt sind. Herrn Ballheimer, Herr Gundl und Frau Professorin Klinkner würde ich fragen wollen, was Sie zu dem Thema Hyperschall sagen, was da Ihre Meinung ist, also sowohl zivil als auch militärisch. Ist das, sollten wir da einen Fokus legen oder halten Sie das eher für unwichtig? An Herrn Ballheimer und Herrn Gundl. Herr Ballheimer, Sie schrieben ja in Ihrer Stellungnahme von einem schlanken Regulierungsrahmen, der ohne bürokratische Mehrbelastung gezielt die industrielle Basis stärkt. In dem Zusammenhang auch noch mal zum Space Act, wie der jetzt aktuell geplant ist. Halten Sie den für gut, für schlecht, mittel? Was ist da so Ihre Meinung? Und welche Auswirkungen hätte der aktuell, wenn der umgesetzt wird, wie der im aktuellen Stand ist? Und noch an Herrn Ballheimer und Frau Professorin Klinkner, wie stehen Sie zu Radiothermalgeneratoren? Halten Sie da die Forschung für wichtig oder ist es eher nichts, um auch in der globalen Konkurrenz zu bestehen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wer möchte beginnen?
Dann würde ich die Fragen, die an alle gehen, ausklammern und lediglich meine beantworten. Also vielleicht in der Reihenfolge, also Hyperschall halte ich militärisch für extrem relevant. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Feld, aber ich denke, da sollte unbedingt mehr getan werden. Zweitens, Regulierungsrahmen. Ich bin mal deutlich, der EU Space Act ist eine Katastrophe. Der darf so nicht kommen. Das würde alles töten, was es hier, das zarte Pflänzchen, was hier entstanden ist über die letzten Jahre, das darf so auf keinen Fall kommen. Ja? So, dann Radiothermalgeneratoren, ja, auch wichtig. Aber ich glaube, da haben wir jetzt derzeit in Deutschland nicht unbedingt die Koryphäen auf dem Feld.
Herr Gundl?
Ich glaube, jetzt 2 Themen habe ich zumindest mitgenommen, Hyperschall und EU Space Act. Hyperschall, also ohne jemandem Angst machen zu wollen, das ist für mich ein relativ, klingt ein bisschen schräg, triviales Thema. Die in Russland eingesetzte, also die am meisten angedachte Hyperschallwaffe braucht 9,6 Minuten von Moskau nach Berlin. Also ich empfehle da was zu machen. Also das, Das ist relativ einfach. Ich meine das ganz im Ernst. Also das für mich, und das hat aber auch zivil durchaus interessante Anwendungen. Also das ist für mich ein Feld, da sollten und müssen wir auf jeden Fall aktiv werden, auch weil es eine sehr komplexe Technologie ist. EU Space Act, Sie hatten es schon angesprochen. Ja, er ist ja immer noch in der parlamentarischen Behandlung. Es gibt nicht den EU Space Act, der ist fertig, sondern da ist gerade ganz viel Bewegung. Deshalb den Stand, den ich jetzt kenne, den ich habe, da sind einige Sachen drin, wo ich sage, da sollten wir ganz dringend nochmal hinschauen. Also da geht es zum Beispiel darum, was ist Launch Site? Jetzt gehen wir aber schon sehr ins Detail. Entschuldigung, also da muss man dann einfach hinschauen. Und da werden wir auch nochmal aktiv werden mit den Unternehmen, weil jetzt wird es wirklich knifflig. Weil dann ist schön alles, aber auf Seite 248 in dem gefühlt 189. Paragraphen steckt eine echte Heimtücke für den deutschen Markt drin. Also es kommt darauf an, wo starte ich oder wo habe ich das Unternehmen, das wird dort geregelt. Solche Geschichten spielen eine große Rolle. Insofern, ich will da nicht zu tief einsteigen, das muss man sich wirklich genau anschauen, auch mit den Juristen nochmal, und sagen, da sollten wir noch die ein oder andere relevante Stellschraube drehen. Ich glaube, die Botschaft muss klar rüberkommen. Danke.
Vielen Dank. Möchten Sie ergänzen, Frau Klinkner?
In aller Kürze, Hyperschallen würde ich ähnlich beantworten wie der Herr Ballheimer. Wichtig, die Universität Stuttgart tatsächlich auch stark in der Forschung, nicht mein Bereich. Insofern würde ich auch nicht näher darauf eingehen. RTGs ist tatsächlich etwas, was wir in der Forschung immer wieder betrachten, aber eben auch tatsächlich kein Kernthema. Da haben wir Themen vorne an. Space Act würde ich die Formulierung begrüßen, die der Herr Stubbe schon gebracht hat. Das Tailoring ist extrem relevant, gerade auch aus universitärer Sicht, dass wir hier die Regularien jeweils anpassen an die Unternehmungen, die durchführen.
Sonst noch jemand? Nicht der Fall, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken. Wir machen weiter mit Frau Wagner für die SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre entsprechenden Statements und für die bisherige Diskussion auch schon. Herr Gundel, Sie haben erläutert oder dafür plädiert für eine systematische Einbindung kleiner und mittlerer Unternehmen, das eben stärker auch in der strategischen Raumfahrt, in der Ausrichtung der Raumfahrt auch politischer Art vorzusehen. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen mehr mitnehmen, ein bisschen mehr erläutern, wie Sie das, wo Sie da Lücken sehen und welche Hinweise Sie uns da geben können. Auch eine Frage daran anschließend, eine bessere Zusammenarbeit oder wie ist die Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen? Wie kann man das auch noch verbessern? Vielleicht auch gerne Frau Professor Klinkner da auch Hinweise zu geben und gerade eben auch an Sie beide, der Technologietransfer von Forschung in marktfähige Produkte, das war auch schon bei Ihren Statements ein Thema. Wie können wir da noch entsprechend unterstützen aus politischer Seite?
Danke für die Fragen. Ich versuche es ein bisschen zu sortieren. Also diese Geschichte KMU-Einbindung, und für mich gehört ein Startup ja zunächst mal in diese KMU-Klassifizierung mit hinein. Ein ganz breites Spektrum. Also das fängt an bei der Regulatorik. Wir hatten schon EU Space Act und auch das angedachte Weltraumgesetz, dass man dort eben entsprechend auch darauf achtet, wie bringen wir das regulatorisch rein. Es hilft mir nichts. Wir können auch die ganzen Förderprogramme anschauen. Es hilft mir nichts, wenn ein Startup erstmal gefragt wird, wie waren denn deine Umsätze die letzten 3, 4, 5 Jahre. Die kann er natürlich noch gar nicht haben, wenn er vorgestern gegründet hat. Und solche Dinge stehen da immer noch drin. Also das sind so Themen, wo wir sagen, ist eigentlich unglücklich, das kann man einfacher lösen. Hier braucht es dann auch vielleicht auch ein bisschen mehr Risikoübernahme in diesen Förderprogrammen, selbst in der Gesetzgebung. Jetzt bin ich kein Jurist, aber wir versuchen immer noch die alten Methoden anzuwenden für diese neue Marktdynamik, ob das nun New Space ist oder die Legacy, die einfach ganz anders aufgestellt werden muss. Wir brauchen auch an der Stelle vielleicht ein gewisses Maß an Risikobereitschaft. Ich kann nicht sagen, du musst mir erst mal zeigen, dass du schon 5-mal im All warst, um dann jemanden zu beauftragen. Das klappt nicht. Oder dass ich sage, du musst mindestens 298 Millionen Euro Umsatz machen im Jahr. Das sind immer Themen, an denen dann unsere KMUs auch scheitern. Und nicht nur die Startups, sondern eben auch die sehr längst etablierten kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und ich in der Runde auch mal so ein bisschen der Hinweis, das Thema Innovation nicht einzig und allein an den Startups festzumachen, sondern in diesen etablierten KMUs steckt auch ganz viel Innovation. Und wenn wir die über solche Mechanismen abhängen, dann schneiden wir uns eigentlich selber ins Fleisch. Also das ist ganz unglücklich gelöst. Das andere Thema Forschungsverbund, wie kriegen wir das weiterhin? Wir sind da schon seit Jahren dran. Auch da gibt es nicht die eine Lösung, sondern viele, viele Stellschrauben. Auch da ist das Thema Fördermittel, da hat aber auch das nationale Budget viel mit dazu. Sie hatten gesagt, ist eigentlich die Ausgangsbefähigung, die Grundlagenbefähigung. Da, glaube ich, kann man noch eine Menge verändern, um wirklich auch zu sagen, wir wollen ja ganz bewusst, dass die Unternehmen mit den Forschungseinrichtungen, ob das nun DLR ist oder Hochschulen, Universitäten, Kunterbund zusammenarbeiten. Aber wenn wir das wollen, dann müssen wir das auch relativ einfach aufstellen und nicht sagen, nein, aber wir dürfen ein Unternehmen fördern und wir haben 67 andere Einschränkungen, Richtlinien, die uns da blockieren, sondern da gibt es pragmatische Lösungen, wie man dann nochmal sagt, ja, wir wollen, das Thema Ankerkunden ist so ein Thema, wurde auch kurz angesprochen. Das Thema Venture Capital, das folgt viel diesem Ankerkundenansatz. Da sind wir noch viel zu vorsichtig als Deutschland zu sagen, jetzt gebe ich mal einen kleinen Auftrag, weil es geht da gar nicht so sehr um die Menge des Geldes, sondern um die Botschaft, dass die Investoren auch hören, aha, wir glauben daran, wir wollen das hier halten, das ist perspektivisch ein Markt. Und was wir jetzt machen, ist, wir machen so ein Zwergenförderung ganz am Anfang, da kann man gerade mal gründen, dann läuft man los, die sind alle hoch motiviert, kommen aus tollen wissenschaftlichen Einrichtungen. Wenn es dann aber wirklich ums Geld geht, dann sagen wir, nee, das dürfen wir alles nicht und dann wandern die ab. Weil die Venture Capitalists sagen, wenn du dann mein Geld haben willst, dann ziehst du aber auch um nach sonst wohin. Also deshalb sage ich, das ist so ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen, was wir da machen können.
Ja, vielen Dank. Frau Klinkner?
Ja, also dem stimme ich zu. Das ist tatsächlich auch nicht eine Maßnahme, die wir da tun können. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es tatsächlich zunächst mal relevant, eben auch diese Forschungsprojekte tatsächlich an den Universitäten machen zu können, um dann eben einfach die Technologien und Kompetenzen in den Universitäten auszubilden, dass wir dann eben auch Ausgründungen haben, dass wir eben diese neuen Technologien aus der aktuellen Forschung in die Wirtschaft übertragen können in Form von Ausgründungen oder auch in Form von Kooperationen. Also das ist eben auch das, was der Herr Gundel gerade schon angesprochen hat, dass es extrem wichtig ist, dass wir, was ja eben auch durch die Forschungsförderung aus der Agentur viel passiert, dass wir gemeinsame Forschungsprojekte zwischen der Industrie und den Universitäten haben, was bedeutet, dass hier ein enges Netzwerk ist, wo sowohl die ausgebildeten Leute eben entsprechend die Kontakte haben und den Wechsel von Forschung oder von Ausbildung in die Industrie dann finden, als auch, dass die Technologien eben entsprechend übertragen werden. Und da brauchen wir die entsprechenden Förderprogramme, die das eben auch unterstützen. Und was eben auch ganz wichtig ist, dass wir hier das auch den Bedarfen der Raumfahrt anpassen. Wir hatten das gerade eben schon gehört, dass wir zeigen, dass es eben im Weltraum geflogen ist, bevor wir das beauftragen können. Aber es fängt eigentlich schon vorher an. Die lange Dauer, gerade wenn wir in den Hardware-Bereich gehen, wie lange es dauert, im Raumfahrtbereich zu gründen, das ist mit den Fördertools, die normalerweise für Ausgründungen sind, schwierig.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Frau Müller für die Grünen.
Ja, vielen, vielen Dank. Und ich kann eigentlich direkt wunderbar daran anknüpfen. Ich habe zwei Fragen an Frau Professor Klinker, die sich genau da anschließen. Nämlich einmal, was bräuchte es Ihrer Meinung nach, damit die Nachwuchsförderung im Raumfahrtbereich noch besser funktionieren würde? Und das, was wir eben angesprochen haben, welche Hürden sehen Sie beim Transfer und bei Ausgründung aus der Hochschule in der Praxis? Und wenn gerade die letzte Frage vielleicht auch Herr Gundel und Herr Ballheimer eingehen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Vielen Dank, sehr gerne. Ich würde vielleicht mit dem Ausgründungsthema gerade noch mal weitermachen. Entschuldigung, dass ich gerade überzogen habe. Es ist immer schwer, die Zeit im Blick zu behalten. Gerade noch mal darauf eingehen mit den Fördertools für Ausgründungen. Das ist eben tatsächlich beschränkt auf oftmals Bereiche, die eher im Softwarebereich sind oder eben nicht so extrem hohe Kosten haben, wie wir in der Raumfahrt haben. Entsprechend ist es schwer, mit diesen Ausgründungsförderungen eine Ausgründung im Bereich Raumfahrt zu machen, weil wir einfach deutlich längere Zeiträume haben, deutlich höhere Hardwarekosten haben. Aus diesem Grund gilt es da, Fördermittel zu finden, die dann eben entsprechend an diese Bedingungen angepasst sind. Das wäre das in dem Bereich. Und wie gesagt, ansonsten eben, wie gesagt, die Förderung zwischen Industrie und Universitäten ist extrem wertvoll, weil wir so eben wirklich den gemeinsamen Blick auf die aktuellen Themen haben und den Transfer hinbekommen. hinbekommen. In Bezug auf Nachwuchs ist es extrem wichtig, sehr, sehr früh anzufangen. Tatsächlich sehe ich, dass das insbesondere im Schulbereich oder auch in Kindergärten, das zwar existiert, aber üblicherweise nur auf Motivation der einzelnen oder von der Motivation einzelner Leute abhängt und nicht abgestimmt ist. Da könnte man eine deutlich bessere Abstimmung machen, auch gerade zwischen Schulen und Universitäten, da wir eben die Leute dann eben aufgreifen wollen, ist da wenig Abstimmung, was sehr wertvoll wäre. Wissenschaftskommunikation halte ich für sehr wichtig, dass wir eben die Sichtbarkeit für diese Themen haben und Schülerinnen und Schüler sich für diese Themenbereiche interessieren und wir sie in diesem Bereich begeistern und eben motivieren und gewinnen können für diese Bereiche. Und aus diesem Grund spricht das eben auch für interessante Forschungsprojekte, wo sich die Studierenden schon einbinden. Hier haben wir sehr gute Erfahrungen auch mit unseren studentischen Vereinen gemacht, die das dann eben deutlich sichtbar machen. Und jetzt würde ich weitergeben.
Vielen Dank. Sie könnten noch kurz nachfragen.
Ach so. Ja, im Prinzip gibt es da kaum was zu ergänzen. Also weil es für mich zusammenhängt, noch ein Satz zu dem Nachwuchsthema. Also das halte ich auch für wichtig. Bitte aber auch da bedenken, es gibt nicht nur Studentinnen und Studenten. Also wir brauchen noch eine ganze Reihe an anderen Nachwuchskräften in der ganzen Branche. Wir haben ja das Glück, dass die Branche extrem wächst, sowohl die Luftfahrt als auch die Raumfahrt. Ich glaube auch, dass wir da durch ganz, ganz viele Maßnahmen mehr erreichen können als die eine, die wir da immer suchen und suchen immer die 100%-Lösung. Macht mir lieber 10 mal 70%, habe ich mehr davon. Also solche Themen sind relevant, dass wir die Hochschulen zusammenbringen, dass wir die Studenten einbinden, dass man vielleicht auch so weit geht, in diesen Ausbildungsgängen wie Luft- und Raumfahrtstudiengänge, die es da gibt, ganz bewusst das Thema Gründung, ich sag mal so ein Minikurs BWL oder sonst irgendwas einzubauen und solche Themen, dass man dieses Förderprogrammthema mal vorstellt. Das ist dort nicht vorgesehen. Das sind ab und zu mal Glückstreffer, die wir dann haben, aber das ist nicht flächendeckend vorgesehen. Ist eigentlich ein ganz einfaches Mittel. Und wenn dann 10% mehr rauskommen, haben wir schon ganz viel gewonnen. Also das meine ich mit, da gibt es jetzt viel zu tun, da sollten wir viel ansetzen. Und dann führt dieses Interesse weg. Ich finde das toll mit diesen Wissenschaftstagen, dass man, vergesst mir bitte die Wirtschaft nicht, also die Unternehmen, da könnte man schön Zusammenspiel machen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, weil wir nicht immer nur einen Tag der offenen Tür in irgendeiner Uni oder DLR brauchen und dann gibt es einen Tag der offenen Tür Airbus, sondern das muss zusammenpassen. Wenn man das zusammen hinstellt, dann glaube ich, hat man auch eine gute Durchgängigkeit und eine schöne Werbung, um dann Nachwuchs zu gewinnen und neue Firmen zu finden.
Prima, wir machen weiter.
Nur zwei Worte, das wurde ja eigentlich auch alles schon gesagt. Ich bin persönlich den Hürden beim Transfer dankbar, sonst hätte ich meine Firma nicht. Als ich vor 12 Jahren versucht habe, meine erste Firma zu gründen, hat sich die TU Berlin so schwer getan, die Technologie zu lizenzieren, dass ich am Ende das einfach selbst entwickeln musste. Und deswegen sitze ich heute hier. Also kann einfach, vielen Dank.
Und wir machen dann weiter mit Frau Becker für die Linke.
Frau Becker ist nicht da, ich übernehme das für Sie.
Entschuldigung, Frau Lemke, bitte.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen, dass Sie heute hier sind. Wir sehen ja in der Weltraumforschung gerade einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf militärische Anwendungen. Wir sehen, dass das militärische Budget dort um ein Vielfach höheres ist als das für zivile Forschung. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass natürlich in der zivilen Forschung immer mehr Förderprogramme auch Dual Use erlauben, dass dort auch immer mehr Forschungseinrichtungen sich für Dual Use öffnen. Herr Schäffran, mich würde interessieren, welche Konsequenzen ergeben sich daraus, dass es halt diese sehr viel stärkeren Geldmittel für militärische Zwecke gibt, für Forschungseinrichtungen, auch unter dem Aspekt, dass natürlich auch militärische Anwendungen immer mit einer Geheimhaltung verbunden sind und welche Auswirkungen hat das auf die internationale Kooperation?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Mittelvergabe bestimmt ja die Richtung der Forschung maßgeblich mit. Und wenn zunehmend Mittel in die militärische Forschung und Nutzung des Weltraums gehen, bedeutet das ja, dass Institutionen, Organisationen, auch Forschungseinrichtungen sich auch in diese Richtung entwickeln und Mittel beantragen über Projekte und Programme, die dann auch eine gewisse militärische Ausrichtung haben. Ja, das wird dann teilweise erleichtert durch den Dual Use, dass also zivile Programme auch eine militärische Bedeutung haben, was in der Raumfahrtgeschichte eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt hat, diese Verbindung. Diese Verbindung ist aber nicht notwendig und zwangsläufig, und die wird ja letztlich dann auch durch die Anwendung und Anwender maßgeblich bestimmt. Ich denke mal, es ist möglich, auch diese militärischen Anwendungen auch durch in der Forschung zu beeinflussen und zu verringern, weil ja auch dann das Militär etwas höhere Anforderungen in einigen Bereichen hat, zum Beispiel an Sicherheitsanforderungen, die Härtung von bestimmten Systemen, die bestimmte Kriegsaktivitäten überleben müssen, was bei zivilen Anwendungen ja nicht unbedingt der Fall ist. Hinzu kommt ja noch die Privatisierung, die in diesem Kontext ja auch eine maßgebliche Rolle spielt. Und die Verbindung zwischen Militarisierung und Privatisierung ist noch gar nicht hinreichend bedacht. Auch nicht die rechtlichen Folgen, die die Privatisierung mit sich bringt. Bisher ist das Weltraumrecht ja vor allem staatlich organisiert. Und der Staat von Raketen und Satelliten ist ja letztlich verantwortlich. Aber wie ist das mit der Haftung? Wie ist das mit der Versicherung von privaten Weltraumaktivitäten? Ich glaube, dass es noch großen Handlungsbedarf in diesem Fall gibt, vor allem wenn durch private Akteure auch Schäden entstehen. Und wer haftet dann? Wer ist dann verantwortlich? Und die Monopolisierungstendenzen, wie man bei SpaceX sieht, ist ja ein großes Problem. Und da können kleine und mittlere Unternehmen sicherlich etwas dagegen tun, um auf diese Frage auch noch einzugehen und dem entgegenzuwirken.
Vielen Dank. Wollen Sie noch nachfragen?
Genau. Sie haben die privaten Monopole jetzt schon angesprochen. Da geht es ja vor allen Dingen auch darum, dass dort ja auch Zugang zu Wissen ist. Also wenn wir eine starke Privatisierung haben von Weltraumbahnhöfen und von Ähnlichem, dann ist es ja auch so, dass dort private Kooperationen diesen Zugang, exklusiven Zugang zu diesen Informationen haben. Welche Risiken sehen Sie da und wie kann man vielleicht auch verhindern, dass sich hier in Deutschland ähnliche Monopole entwickeln?
Naja, ich würde sagen, dass die rechtlichen Entwicklungen müssen ausgebaut werden. Das internationale Weltraumrecht ist ja bisher noch recht eingeschränkt durch den Weltraumvertrag, was zum einen hinsichtlich der Militarisierung, aber auch der Privatisierung, das sind viele rechtliche Fragen noch offen. Und auch was das Verhältnis zwischen nationalem und internationalem Recht hier ist, zum Beispiel das Kartellrecht, wie weit lässt sich das anwenden gegen die Monopolisierung von großen Weltraumunternehmen. Also ich denke, dass da noch ein großer Handlungsbedarf für die Politik ist, um das Verhältnis zu klären. Das sind viele rechtliche Fragen mit verbunden, aber auch viele praktische Fragen der Implementierung der Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen im internationalen Kontext.
Ja, vielen Dank. Somit kommen wir zu unserer ersten Nachfragerunde. Herr Müller, haben Sie Fragen?
Herr Dost, bitte. Vielen Dank. Ich würde noch mal nachfragen zu der ganzen Thematik Einbindung von KMUs und Startups in die Programme und würde zunächst Herrn Ballheimer bitten, vielleicht etwas auszuführen, was Sie in Ihrer Stellungnahme auch geschrieben haben, dass Sie die Sorge äußern, dass ausländische Abhängigkeiten durch nationale Monostrukturen jetzt abgelöst werden und wie denn aus Ihrer Sicht KMUs und Startups besser in die Programme eingebunden werden können. Und dann hätte ich gern von Herrn Dr. Stuppe eine Antwort darauf, wie Sie die Situation da sehen aktuell und wie Sie darauf reagieren, wie Startups und KMUs besser eingebunden werden können.
Ja, was ich damit meine, mit diesen Monostrukturen, ist das Folgende. Jedes System, was jetzt gebaut wird für viele, viele Milliarden, ist ein jahrzehntelanges Programm. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie Satelliten startet, 500 Stück, und dann hat man es, sondern man muss die Dinger auch nach 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren eigentlich rollierend, eigentlich die ganze Zeit ersetzen. Wenn man jetzt also das übliche Playbook, der durchspielt und hat am Ende ein Konsortium, was dafür anbietet, dann hat dieses Konsortium de facto die Möglichkeit, über Jahrzehnte dieses Programm zu beliefern. Und glauben Sie mir, diese Satelliten aus den Architekturen der Bundeswehr und Botschaftskommunikation zu entfernen, wird komplizierter sein, als die Faxgeräte zu entfernen. Ja, und das heißt, man wird über Jahrzehnte für sehr, sehr viel Geld diese Satelliten nachproduzieren. Das sollte man verhindern, indem man eine breitere industrielle Basis schafft, die in der Lage ist, solche Systeme herzustellen. Das muss bereits am Anfang passieren. Das heißt, man sollte idealerweise in Tranchen vergeben an mehrere Unternehmen, die für die gleiche Spezifikation Satellitenplattformen bauen. Auf diese Art und Weise hat man dann, wenn man dann mal nachschießen muss, wenn man dann mal ersetzen muss, nicht mehr den Vendor-Login, der sozusagen dazu führt, dass man dann zu egal welchen Kosten kaufen muss, um das Faxgerät sprichwörtlich zu behalten. Ja.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja vorhin schon verschiedentlich über Kooperationen gesprochen hier in der Raumfahrt. Das betraf einmal die Industrie- und die Wissenschaftsseite. Aber es betrifft natürlich auch, wie wir Raumfahrt in Europa organisieren. Also wir machen ja europäische Investitionen, um dann auch Großinfrastrukturen aufbauen und finanzieren zu können. Aber wenn man natürlich solche Kooperationen hat, dann gibt es natürlich immer auch das Risiko, dass man in solche Monopolstrukturen hineinläuft. Und dass es dann für neue Akteure, die neu in den Markt reinkommen, dann schwierig ist, und das sind dann KMUs und Startups, dann schwierig ist, in diese bestehenden Strukturen einzudringen und dann eben auch Teil der Lieferkette, Teil dessen zu werden, was dann eben diese Kooperation ausmacht. Auch hier würde ich dann eben sagen, dass wir auf dieses zweite Standbein fokussieren sollten, also nicht nur darauf sehen sollten, wie wir gut investieren in die Raumfahrt, das ist auch wichtig und unerlässlich, sondern es kommt auch auf die Rahmenbedingungen an, wie wir Raumfahrt organisieren. Und gerade angesichts der kommerziellen Entwicklung, die wir an verschiedenen Stellen sehen, ist es eben auch in Deutschland und Europa wichtig, dass wir Wettbewerb einführen und mehr Wettbewerb zulassen, um dann eben solchen neuen Akteuren dann auch die Gelegenheit geben, da mit beizutragen. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben Ende letzten Jahres ja die Ministerratskonferenz gehabt. Darauf sind wir zu sprechen gekommen und haben dort auch die sogenannte European Launcher Challenge entschieden, die eben bewusst so aufgesetzt wurde, dass neben dem Ariane-System beim unabhängigen Zugang zum All eben auch ein wettbewerbliches System etabliert werden kann. Und das öffnete eben gerade auch die Chancen dann für KMUs, für neue Akteure, um dann eben auch am Markt partizipieren zu können.
Vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Mayer für die AfD.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja gehört, dass die Industrieseite sozusagen SpaceX sehr kritisch sieht. Jetzt würde ich Frau Professorin Klinkner noch fragen wollen, wie sehen Sie es Richtung Universitäten und oder zumindest den geplanten Stand des SpaceX Richtung Universitäten und Forschung? Herrn Dr. Stubbe, Sie sind der Experte für Raumfahrtrecht, wenn ich es richtig gesehen habe. Es wird ja auch diskutiert, oder die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass sie ein nationales Raumfahrtgesetz machen wollen. Was wäre Ihrer Meinung nach da die Hauptprioritäten oder Pfeiler oder Richtung, in die es gehen müsste, damit es sinnhaft ist oder was gut wäre? Und noch an Herrn Ballheimer, wenn Sie aus unternehmerischer Sicht, was wäre die Top-1-Priorität oder Wunschzettel an die Politik, was Sie bräuchten oder wollten, damit wir unternehmerisch gut dabei bleiben in Deutschland?
Ich darf starten. Ja. Also das Space Act hatten wir vorher schon mal ganz kurz angesprochen auch. Ich sehe das eben so, wie der Herr Stubbe auch schon gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, gerade in Bezug auf die Missionen, die wir auch an den Universitäten durchführen, dass wir das eben entsprechend an die Randbedingungen an den Universitäten auch anpassen. Wir haben das tatsächlich schon in mehreren Anläufen gesehen, wenn es da eben zu hohen Auflagen bezüglich Regularien gibt, in Bezug auch auf beispielsweise die Infrastruktur, wie wir vorhalten, dass wir da die gleichen Maßstäbe ansetzen wie an die Agenturen und so weiter, ist es natürlich nicht tragbar für Universitäten. Und dann müssen wir solche Missionen einstellen, was ich für einen großen Schaden halten würde, weil wir eben auf diesem Weg wirklich eben fantastische Ausbildungen machen können und gleichzeitig eben auch den Transfer von den neu entwickelten Technologien in die Industrie machen können. Daher ist es ganz wichtig, das eben an die Randbedingungen anzupassen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde fast sagen, dass man hier das Gleiche sagen kann oder dass ich so antworten würde, wie ich auch auf die Frage nach dem EU Space Act geantwortet habe. Das heißt, die Anforderungen und das, was wir da versuchen reinzubringen, was wir da versuchen zu verhandeln auf Ebene des EU Space Acts, das gilt natürlich auch für das nationale Weltraumgesetz. Das heißt, man braucht einen flexiblen regulatorischen Ansatz, ohne natürlich dann Schutzgüter wie Umweltschutz, andere Dinge dann aus der Acht zu lassen. Wir brauchen schlanke Genehmigungsverfahren und wir brauchen ein Gesetz, das wirklich auf das Wesentliche fokussiert. Man sagt ja immer, etwas ist fertig und dann am besten nicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Das sollte sozusagen der Grundgedanke sein, der nachher auch so ein Gesetz leitet und dann eben in den Genehmigungsverfahren dann auch einen One-Stop-Shop sozusagen schafft für die Antragstellenden, um da eben effizient diese Anträge stellen zu können und damit auch Genehmigungen für Aktivitäten bekommen zu können. Mir ist nochmal wichtig hier zu betonen, dass die Frage der Technologieentwicklung, also Förderung des Sektors, der Stakeholder, der Industrie einerseits und andererseits, aber auch das regulatorische Umfeld auch aufeinander bezogen sind. Also die Frage, wie wir Standards entwickeln, hat natürlich Rückwirkungen auf die Frage, wie wir auch Technologie entwickeln und andersherum. Das heißt, wenn wir nachher national über die Vollzugsstrukturen reden und darüber, wie so ein Gesetz aufgesetzt werden soll, dann müsste man das berücksichtigen, um eben beide Seiten auch in einer Struktur dann zusammendenken und zusammenführen zu können. Danke.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Wagner für die SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Herrn Gundel und an Herrn Dr. Stubbe. Und zwar geht es um das Thema Weltraumbahnhöfe hier bei uns in Europa. Also ich denke da an Andøya, aber auch an die Shetland-Inseln, aber eben auch der Bau in Nordschweden mit dem Weltraumbahnhof. Wie bewerten Sie diese Infrastruktur? Was muss da noch gemacht werden? Wie funktioniert es da aus Sicht der Unternehmen, Herrn Gundel, aber eben auch aus Sicht der Forschung, Herr Dr. Stubbe. Sie haben gerade gesagt, One-Stop-Shop im Rahmen vom nationalen Raumfahrtgesetz. Das betraf auch die Raumfahrtgenehmigungen, gehe ich davon aus. Genau, vielleicht können Sie da noch sagen, wie das aktuell läuft, um nochmal zu sensibilisieren, wo die Unterschiede gerade einzuholen sind oder an welchen unterschiedlichen Stellen man gerade da vorgehen muss. Genau, wenn Sie uns da auch zu den Genehmigungsverfahren überhaupt Raketenstart, Satellitenmissionen gern noch Ihre Erfahrungen und Ihre Hinweise auf Verbesserungen mitgeben könnten.
Ja, vielleicht zum letzten Punkt. Der greift natürlich einen wunden Punkt auf. Denn wenn wir jetzt über die Frage reden, was sind die gegenwärtigen Erfahrungen, dann muss man sagen, dass es keine gibt, weil es einfach noch kein nationales Weltraumgesetz gibt. Das heißt, momentan kann man im Grunde Raumfahrtaktivitäten dann in Deutschland relativ frei durchführen. Und die Schaffung von einem nationalen Weltraumgesetz soll erst zu dem Zustand führen, dass man überhaupt dann diese Steuerung im Sinne von Förderung und dann eben Randbedingungen einhalten dann herstellen kann. Es gibt aber dennoch Anforderungen. Es ist also nicht komplett egal sozusagen, was man auch heute macht. Wenn es um Frequenzanmeldungen geht zum Beispiel, dann muss man sich da an die Bundesnetzagentur wenden und da die Verfahren einhalten, um dann nachher auch den Satelliten nicht nur bauen zu können und ins All zu schicken, sondern dann auch den wirklich nutzen zu können. Da gibt es also verschiedene Regelungen. Und sofern es jedenfalls die Agenturmission betrifft, haben wir auch Safety Requirements interne der Raumfahrtagentur. Das heißt, wenn wir also Missionen durchführen, wenn wir Missionen beauftragen, dann gibt es also Auflagen, die dann eben im Hinblick auf Space Debris, Vermeidung und so weiter dann eben dazu führen sollen, dass die Aufgaben dann auch nachhaltig durchgeführt werden. Also sowas gibt es schon, aber das soll natürlich dann in geordneten Rahmen im Rahmen des nationalen Weltraumgesetzes oder übertragen werden. Ansonsten ganz kurz zu den Startplätzen. Ich hatte vorhin die European Launcher Challenge angesprochen, die wir jetzt in Europa lanciert haben. Da geht es erstmal vor allen Dingen auch um die Träger, dass sich also auf der Supply-Seite dann auch neue Träger entwickeln können. Eine andere Frage ist, wo können die überall starten? Und da ist jetzt schon absehbar, dass es erstens einen sehr hohen Bedarf gibt an Starts. Wir haben über die militärischen Aktivitäten geredet, wir haben über Konstellationen geredet, die Investitionen, die ansteigen. Und zweitens, dass aber für Europa die Startplätze sehr begrenzt sind, begrenzt verfügbar sind. Und denjenigen, den wir haben in Kourou, dass der also ja, dann auch an seine Grenzen gerät. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass komplementär zu der Entwicklung von neuen Trägern eben auch Startplätze mitentwickelt werden. Und hier könnte man sich vorstellen, wir haben ja auch über die Ambitionen der Europäischen Kommission gesprochen, dass zum Beispiel die Europäische Kommission sich dieses Themas annimmt, um nachher die Dynamik, die wir da jetzt auch sehen, wie sie sich beginnt zu entwickeln, dann nicht nachher an der Frage der Verfügbarkeit der Startplätze scheitern zu lassen. Und für die europäischen Missionen, das ist mein letzter Hinweis, wäre es wichtig, dass eben auch Startplätze außerhalb der EU, aber in sagen wir mal Norwegen oder in UK, mit denen wir auch an anderen Stellen eng zusammenarbeiten, dass die auch gleichberechtigt in Frage kommen für Missionen der Europäischen Union und nicht unter der Überschrift, das sind keine EU-Mitglieder, dann da eine Schlechterstellung erfolgt.
Danke. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Frau Müller für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt viel über rechtliche Vorgaben gesprochen. Ein Punkt, der dabei immer wieder aufkommt, ist doch das Stichwort Beschaffung. Und Sie, Frau Professor Klinkner, haben das Thema Beschaffung ja auch in Ihrer Stellungnahme mit adressiert. Mich würde da noch mal aus Ihrer Sicht die Schwierigkeiten bei dem Thema interessieren. Also auf welche Probleme stoßen Sie und was würden Sie sich in diesem Zusammenhang wünschen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, insbesondere an den Institutionen der öffentlichen Hand. Wenn wir eben diese Forschungsprojekte an der Universität durchführen, beispielsweise eben im Satelliten entwickeln, legen wir den Satellit aus, optimieren ihn für die Randbedingungen des Weltraums und haben da ausreichend Anforderungen, die wir zu erfüllen haben. Und dafür wählen wir eben die entsprechenden Komponenten aus. Wenn wir dann aber die Komponenten einkaufen wollen, müssen wir ein Ausschreibungsverfahren machen. Entsprechend kommen wir nicht notwendigerweise zu der Komponente, die wir haben wollen, sondern einer, die die meisten Kriterien erfüllen. Aber eventuell müssen wir dann eben wiederum Anpassungen machen, was bedeutet, wir haben Iterationsschleifen in jedem Design, was wir machen. Das ist sehr schmerzhaft, kostet Zeit, kostet Geld. Das Gleiche ist es, dass wir üblicherweise während der Beschaffung alle Komponenten der gleichen Art in einem Beschaffungsverfahren bestellen müssen. Das heißt, wenn wir Komponenten für das Breadboard, das Engineering Model und das Flugmodell beschaffen, dann müssen wir die sozusagen am Anfang bestellen, ohne die ganzen Testmodelle, die wir ja aus gutem Grund bauen, erprobt zu haben und festgestellt zu haben, ob die Komponente geeignet ist. Auch das ist sehr schmerzvoll und kann eben zu hohen Kosten und hohem Zeitverzug führen. Genauso schmerzhaft ist es, wenn wir als Konsortium antreten, um ein Forschungsprojekt durchzuführen und hier eben auch ausgewählt werden als Konsortium, dass wir dann nicht notwendigerweise mit dem Forschungsprojekt starten können, sondern erst die unterbeauftragten Partner im Rahmen eines einer Ausschreibung einwerben müssen. Also die müssen sich auf diese Ausschreibung bewerben und dann müssen sie ausgewählt werden. Erst dann können wir mit dem Vorhaben starten, was eben entsprechend auch wieder eine Verzögerung bedeutet, während die Förderung aber schon begonnen hat, sodass es eben viel Geld ist, was hier schwierig ist. Aus diesem Grund wäre es eben sehr wichtig, dass wir hier eventuell darüber nachdenken, dass wir insbesondere in Forschungsprojekten auf die Vergabeverfahren ausnehmen können. Das ist im Prinzip schon in den Paragraphen enthalten. Allerdings die Formulierung ist so, hat so viel Spielraum, dass es eben im Rahmen der öffentlichen Hand sowohl auf Agenturseite als auch Universitätsseite immer wieder zu dieser Absicherung kommt, indem wir Vergabeverfahren machen. Und aus dem Grund wäre es sinnvoll, hier nachzuschärfen.
Vielen Dank. Und dann machen wir weiter mit Frau Lemke für die Linke.
Ja, vielen Dank. Herr Schäffran, Sie haben die Wichtigkeit von Verregelungen angesprochen und auch in vielen anderen Kontexten ist es ja hier schon gefallen, wie wichtig es ist, dort eine Gesetzgebung zu schaffen. Jetzt ist es natürlich für das Weltall besonders wichtig, dass es nicht nur eine reine EU-Gesetzgebung ist, sondern es eben für alle Staaten gleichermaßen gilt, weil der Weltall ja auch alle betrifft. Herr Schäffran, wie beurteilen Sie die Fortschritte in der UN-Arbeitsgruppe des Komitees zur friedlichen Nutzung des Weltraums und andere Anstrengungen zur internationalen Verregelung? Und wie bewerten Sie auch in diesem Kontext die auch von Deutschland unterzeichneten Artemis Records?
Ja, die UNO-Arbeitsgruppe, die ist ja durchaus in der Lage, auch sich mit solchen rechtlichen Fragen des Weltraumrechts zu beschäftigen, die den Umgang mit privaten Akteuren betreffen. Und die Versicherungsfrage ist da bisher noch wenig behandelt worden, obwohl sie von Bedeutung ist. Ein Aspekt, der in diesem Kontext noch kaum berücksichtigt, sind die Umweltfolgen und Umweltaspekte der Raumfahrt, sowohl der zivilen wie auch der militärischen Raumfahrt. Und die rechtlichen Dimensionen sind auch weitgehend noch ungeklärt, außer der Frage des Weltraummülls, natürlich, die schon viel auch in dem COPUS-Ausschuss behandelt worden ist. Aber andere Umweltaspekte, wie zum Beispiel die Emissionen bei Staats, Die Klimafolgen, die damit verbunden sind, die haben bisher noch eine sehr geringe Rolle gespielt. Und ich würde wirklich dafür plädieren, die Umweltfolgen der Raumfahrt auch stärker zu thematisieren, im Kontext der verschiedenen Umweltabkommen, wie die Klimarahmenkonvention zum Beispiel, und die Verbindung dann auch mit dem Weltraumausschuss hier aufs Tablett zu bringen und zu thematisieren. Also Raumfahrt ist sicherlich, hat viele positive Aspekte und viele Anwendungen, aber man sollte die Risiken dabei nicht vergessen, auch für die Umwelt.
Vielen Dank. Wollen Sie noch nachfragen? Nein. Dann machen wir weiter. Haben Sie eine weitere Nachfrage von Seiten der CDU, Herr Müller?
Ja, vielen Dank. Also vielleicht auch zum kurz eine Kommentierung. Also die Versuche, die jetzt bei dem EU-SpaceX zu erkennen sind, wie soll ich sagen, Standardprotektionismus, was Startplätze angeht, durchzusetzen, sehen wir persönlich sehr kritisch. Und ich gehe auch davon aus, dass das im weiteren Verfahren nicht weiter verfolgt werden wird. Daran anknüpfend aber an die europäische Perspektive eine Frage an Herrn Dr. Stubbe. Bitte um Ihre Einschätzung. Fehlt Europa in der Raumfahrt aus Ihrer Sicht eher ein gemeinsamer Markt, eine gemeinsame Beschaffungslogik oder vielleicht auch eine gemeinsame industriepolitische, ja, wie soll ich sagen, Prioritätensetzung? Und an Herrn Ballheimer, wenn Sie vielleicht noch mal ein bisschen reflektieren könnten, wie wir bislang industriepolitisch in unseren Fähigkeiten in Deutschland aufgestellt sind. Was fehlt aus Ihrer Sicht noch, um eine stärkere Souveränität in unseren Fähigkeiten in Deutschland, was das Raumfahrt-Ökosystem angeht, zu entwickeln?
Okay, vielen Dank für die Frage. Ja, vielleicht in der Kürze der Zeit. Ich glaube, in Europa müssen wir uns vor allen Dingen auf die Veränderungen einstellen, die wir jetzt global sehen. Wir haben ja eingangs, es kam in mehreren Statements vor, darauf hingewiesen, dass es also diese New Space Dynamik, die gar nicht so new mehr ist, aber jedenfalls, dass es die gibt und dass sie sich weiter verstärkt. Und ich meine, dass wir noch nicht an allen Stellen wirklich voll nachvollzogen haben in Europa, was das konkret heißt und wie wir uns darauf einstellen müssen. Das heißt, wir müssen am Wandel partizipieren. Und das wird, glaube ich, nicht gelingen dadurch, dass man eine gesteuerte Industriepolitik macht im Sinne von einer geplanten Entwicklung. Das ist was, was vermutlich in der Vergangenheit mal erfolgreich war, um Kapazitäten erstmalig zu entwickeln, aber was jetzt der Situation nicht mehr gerecht wird, sondern wir brauchen eine ganz klare Orientierung an Nutzerbedarfen, wenn wir große Investitionen in die Raumfahrt tätigen. Wir brauchen kommerzielle Ansätze wie Wettbewerb, das ist angesprochen worden, Ankerkundenschaft und Infrastrukturen müssen auch inkrementell und mit offenen Standards aufgebaut werden, sodass es dann sozusagen auch möglich ist, nachher in der weiteren Entwicklung der Systeme auch kommerziellen Playern die Möglichkeit zu geben, dann beizutragen und das nicht alles rein staatlich finanziert zu lassen.
Ja, was brauchen wir noch, um souveräne Raumfahrt betreiben zu können? Also eigentlich sind es vier Elemente. Es sind in erster Linie Launcher und Zugang zum Weltraum. Es sind Satellitenplattformen. Es sind aber vor allem die Nutzlasten, die auf diesen Satellitenplattformen fliegen sollen. Ja, man kann nicht die Satellitenplattformen in Deutschland bauen, dann aber die Nutzlasten aus Finnland beziehen. Das geht nicht. Ja, und man braucht, das sollte man nicht vergessen, auch KI und alles, was später dafür verwendet wird, um die Daten souverän in Deutschland zu verarbeiten. Was man auch nicht vergessen sollte, ist die Serienfertigungsfähigkeit. Kein Unternehmen in Deutschland, nicht mal die großen, hat je diese Anzahl von Satelliten gefertigt. Das muss man erst mal lernen und beherrschen. Das haben wir auch noch nicht. Diese fünf Punkte würde ich da nennen.
Ja, vielen Dank. Wir hätten Zeit für eine zweite Nachfragerunde. Besteht von Seiten der CDU noch Nachfragebedarf?
Dorz? Herr Ballheimer, direkt dazu, Sie haben gesagt, Bedarf ist KI. Was brauchen Sie? Brauchen wir beispielsweise da auch Frontiermodelle dazu oder kommen wir da mit Modellen, die in Europa entwickelt werden, aktuell zurecht?
Herr Ballheimer?
Ich denke, das ganze Feld entwickelt sich so schnell weiter und die Anforderungen wachsen so schnell, dass wir das auf jeden Fall brauchen.
Ja, vielen Dank. Nachfragen von Seiten der AfD?
Ja, ich würde noch mal die Frage von vorher an Herrn Ballheimer. Wie gesagt, wir sind ja hier die politische Seite, also Was wären so die ein, zwei Hauptprioritäten, wo Sie von unternehmerischer Seite sagen, was wir unbedingt beachten sollten? Und vielleicht auch an Herrn Dr. Stubbe, was ja jetzt auch ein interessantes Thema aus rechtlicher Sicht ist, das aufkommt, das ganze Stichwort Eigentum im Weltall. Also wie sehen Sie das? Was ist da Ihre Position? Wie sollten wir das regeln?
Also aus meiner Sicht brauchen wir in erster Linie Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Wir arbeiten seit vielen Jahren in diesem Feld. Wir können das. Wir bauen funktionierende Systeme. Und deswegen brauchen wir Vertrauen und Ankerkundenaufträge, mit deren Hilfe wir am privaten Kapitalmarkt das Geld einsammeln können, um weiter zu wachsen und gegebenenfalls dann in der Position zu sein, zu liefern, wenn es wirklich benötigt wird.
Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine sehr, sehr weitgehende Frage. Eigentum würde sich erstmal nicht ändern, nur wenn er im Weltraum ist. Ich glaube, die interessante Frage ist dann, und die auch diskutiert wird, auch im COPUS und an anderen Stellen, was ist mit den Dingen, die schon im Weltraum sind, also gerade die Ressourcen, die es auf dem Mond gibt, auf Himmelskörpern, wie geht man damit um? Da gab es ja in den 70er Jahren dann Regelungsansätze, auch unter dem Eindruck der Völkerrechtsentwicklung, die es damals gegeben hat, die eher im Sinne eines Entwicklungsvölkerrechts sagen, das ist ein gemeinsames Erbe der Menschheit oder in diese Richtung gehen. Das hat sich nachher an verschiedenen Stellen dann so vielleicht nicht bestätigt. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist weiter virulent. Der Anspruch, der formuliert ist und auch das Interesse der Staatengemeinschaft insgesamt einerseits und die kommerziellen Aktivitäten, die wir jetzt auch mehrfach beschrieben haben, die stehen sozusagen nebeneinander. Und da muss es auch etwas geben, wie man diesen Widerspruch oder diesen potenziellen Widerspruch auflöst. Ich meine, es gibt auch auf UN-COPUS-Ebene dazu Arbeitsgruppen und es finden Gespräche dazu statt. Wichtig ist eben dann, da einen guten Ausgleich zu finden, damit eben auch Privatinvestitionen ermöglicht werden und vielleicht auch das Staatengemeinschaftsinteresse dann auch mit berücksichtigt werden kann.
Vielen Dank, Frau Wagner. Eine Nachfrage?
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wir Ideen auf die Straße bringen, wie wir Unternehmen auch befördern können hier. Jetzt hat vor kurzem das US-Unternehmen Rocket Lab das Münchner Unternehmen Mynaric gekauft. Damit gehen ja die geistigen Eigentumsrechte auf den US-Konzern über. Und Rocket Lab hat sich damit einen strategischen Baustein für große Satellitenkonstellationen gesichert. Und es steht im Raum, dass auf Mynaric der Druck zum Verkauf aufgebaut wurde durch die Venture Capital Investoren. Und wir damit ja schon auch wieder in der Zwickmühle sind, sage ich mal, kapitalgetriebener Interessen zu so einem Verkauf und unserem Souveränitätsansprüchen, die wir haben. Da würde mich von Herrn Gundel interessieren, wie Sie das an der Stelle bewerten. Können wir weiterhin solche Aktivitäten freien Lauf lassen?
Also aktuell können wir nichts dagegen machen. Drehen wir es mal so rum. Das machen die Unternehmen und natürlich wird das noch weitergehen. Die Situation kennen wir auch, das ist auch nichts Neues. Das machen wir seit 10 oder 20 Jahren schon. Wir haben super Unternehmen, die werden einen Grad an Erfolg erreichen und dann kommen entweder innereuropäische oder außereuropäische Interessenten und schauen, was da schon geht. Die Sachen sind natürlich noch viel komplexer, weil natürlich dann auch viele Börsen notiert sind und das Aktienrecht, das ist nicht so leicht zu durchdringen, wer da eigentlich wirklich als Shareholder überall quer durch die Welt dahinter steht. Also das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ob wir uns das souveränitätsseitig leisten können, ist für mich eher die Frage, ob wir das wollen. Also will das Deutschland? Das ist der Punkt, den ich ganz am Anfang schon gebracht habe. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, erstmal eine eigene stabile Position zu finden und die auszuprägen und mit dieser dann einen wirklich festen, tragfähigen Baustein auch in so ein europäisches Konstrukt reinzubringen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir dann uns hinter Regelungen verstecken, also das ist der aktuelle Zustand, dann kommen einfach die Unternehmen, das ist ein Spiel der Kräfte auf dem Markt, das ist völlig in Ordnung und die Unternehmen sind extrem erfolgreich. Ich würde fast wetten, Reflex wurde auch schon 5-mal angesprochen, ob ihr nicht verkaufen wollt, weil natürlich alle auf der Welt sehen, welches Marktwachstum wir hier abbilden und viele hören ja auch diese Zahlen, die da durch alle Gazetten und alle Räume geistern und sagen, ja, hier liegen die Milliarden nur auf dem Tisch. Ich führe ganz viele Gespräche mit ausländischen Delegationen, die alle sagen, ja, wunderbar, übrigens auch mit Rocket Lab, die dann auch sagen, wir könnten hier noch viel mehr machen, was können wir denn, was wollen wir denn? Ja, natürlich, das ist doch deren berechtigtes Interesse. Die Frage ist, was machen wir daraus? Wo sagen wir wirklich, das sind Technologien, die wollen wir hier halten? dann müssen wir aber auch an diesen sauren Apfel beißen und sagen, an der Stelle sind wir nicht kooperativ, um dann aber an anderer Stelle noch viel kooperativer zu sein. Also das ist immer dieses Wechselspiel, nicht abschotten, sondern die Möglichkeit schaffen, substanziell Beitrag leisten zu können.
Ja, vielen Dank. Frau Müller, haben Sie Nachfragen?
Ja, ganz kurz. Es ist jetzt mehrfach über das Thema Ankerkunden auch gesprochen worden. Und wir haben ja die 35 Milliarden, die das BMVG zur Verfügung stellen will für das Thema. Und wir sehen aber auch, oder wir haben sehr häufig gehört, dass es die Angst gibt, dass sozusagen kleinen, mittelständischen und auch neuen Unternehmen der Zugang zu den entsprechenden Bereichen verwehrt sein würde. Da würde mich Herr Ballheimer, Herr Gundel interessieren, wie Sie das sehen, weil die Angst durchaus besteht, dass es nur sozusagen dann größere Zusammenschlüsse fördert, aber genau das, was wir ja wollen, nämlich den kleinen diversen Markt, behindert.
Ja, die Gefahr gibt es tatsächlich. Vorgeschoben in der Diskussion wird typischerweise der Grund, dass einfach die Kapazitäten im BNBW und anderswo nicht da sind, um mehrere Verträge gleichzeitig überhaupt zu managen. Und daher neigt man dazu, eher zu sagen, das wird jetzt eine große Vergabe und dann muss aber der Prime oder das Konsortium, was es dann gewinnt, da gibt es ja auch gar nicht so viele, die sich bewerben übrigens, ja, muss dann gucken, wie es dann die Partizipation von KMUs und Startups dann entsprechend einer Quote zum Beispiel managt. Das hat auch in der Vergangenheit nicht unbedingt zu Beteiligung geführt, weder auf europäischer noch auf deutscher Ebene. Deswegen bin ich der Meinung, dass man bereits im Vergabeprozess eine Tranchenvergabe sicherstellen muss, mehrere Verträge. Niemand spricht davon, dass die jungen Unternehmen oder die KMUs 50% bekommen müssen, aber ich lehne mich da auch an mein Eingangsstatement an. Man sollte zu gleichen Spezifikationen gleiche kompatible Systeme fertigen, gerne weniger, gerne nur 10%. Aber es muss auf Systemebene einen Vertrag geben für ein weiteres Konsortium.
Vielen Dank, Frau Lemke.
Darf ich da gerne noch was ergänzen? Dankeschön. Wir haben noch ein Mütchen. Ich fasse mich auch kurz, aber danke für die Frage. Das ist ein extrem komplexes Thema. Ich kann nur empfehlen, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, weil Sie da vier Büchsen der Pandoras komplett öffnen. Das ist ESA-Budget, das ist BMVG-Budget, das ist das nationale Budget, das wir schon angesprochen haben. Und das ist das Zusammenspiel, auch wie kriegen wir das zusammen. Und das ist extrem problematisch, weil sich hier gerade Welten aufeinander bewegen, die bisher noch nie was zusammen gemacht haben. Das ist wirklich eine echte Herausforderung. Da steckt für mich aber auch eine Riesenchance hin, auch da wieder. Wenn wir das schaffen, ist das super. Wenn wir es nicht schaffen, läuft das, was der Herr Ballheimer gerade skizziert hat, dann wird das so bleiben, wie es war. Und das ist keine gute Idee. Das ist eine neue Situation und das ist eine extrem komplexe, anspruchsvolle Gemengelage. Übrigens, diese 35 Milliarden, die muss man dann auch mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Das ist nicht frei rumliegendes Geld. Das ist schon viel, viel, viel ausgegeben, viel gebunden. Das klingt immer so toll. Da muss man ganz genau hinschauen, was bleibt denn wirklich übrig. Aber nochmal, das ist eine sehr schwierige Situation. Aber ich glaube, wir haben alles und alle im Raum, die das lösen können, wo wir uns auch als Deutschland einen echten Mehrwert für uns generieren können und für ganz Europa. Also deshalb empfehle ich dringend, die Frage mehrfach zu stellen und wirklich anzufassen, aber die kann man auch lösen.
Vielen Dank, Frau Lemke.
Ja, eine Frage noch. Erst letzte Woche hat ja das European Southern Observatory eine Studie vorgestellt, nach der die Zahl der Satelliten im Erdorbit auf 100.000 begrenzt werden muss, um astronomische Beobachtungen nicht zu beeinträchtigen. Dazu kommt ja auch noch das erhebliche Risiko von Kollisionen. Daher meine Frage an Herrn Schäffran und auch an Herrn Stubbe. Braucht es eine Begrenzung der Objekte im Erdorbit? Und wenn ja, wie können wir das erreichen?
Ja, wir haben ja jetzt schon zwischen 15.000 und 20.000 Objekte im Weltraum. Durch Starlink ist das nochmal deutlich gestiegen zur Situation vor 10 Jahren. Und es wird von Hunderttausenden Weltraumobjekten, kleinen Weltraumobjekten gesprochen. Und dass es die Weltraumumgebung in erheblichem Maße beeinträchtigen kann, kann man sich leicht ausrechnen. Allein schon der Weltraummüll, der damit verbunden ist, aber auch die Anforderung, dass sicher zurückzubringen zur Erde. Und von da macht so ein Vorschlag durchaus Sinn, das auf 100.000 zu begrenzen. Ob das 100.000 sind oder 50.000 oder 150.000, darüber kann man sicherlich noch sprechen, weil es sicherlich für die Erde auch eine erhebliche Belastung ist, so viele Objekte im Weltraum zu haben, zu kontrollieren, zu beobachten. Und das ist sicherlich auch einer der Aspekte, der in dem Umwelt-, in dem Weltraumausschuss behandelt werden müsste.
Ja, wenn es das nicht sogar schon wird. Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das Thema der Dark Skies ist bekannt. Da gibt es diese Vorschläge. Ich glaube, es wird, und das kann ich aber leider nicht mit Sicherheit sagen, auch schon auf VN-Ebene behandelt. Da gibt es also auch Diskussionen da in verschiedenen Arbeitsgruppen. Und Weltraumschrott ist natürlich in verschiedenerlei Hinsicht problematisch, auch schon in verschiedenerlei Hinsicht adressiert. Und was jetzt diese Dark Skies-Problematik anbetrifft, gibt es, wie gesagt, Diskussionen, das meine ich zu wissen, auf der VN-Ebene. Und es ist auch Gegenstand der Standardisierung im EU Space Act. Also da ist das Thema auch angesprochen und da sind auch bestimmte Maßnahmen vorgesehen. Ich selbst bin jetzt nicht in der Lage einzuschätzen, welcher Standard da günstig ist, ob es 100.000 Objekte sein sollen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Das ist vielleicht schwer von mir jetzt einzuschätzen.
Ja, vielen Dank. Haben Sie noch eine Nachfrage, Kollegen von der CDU? Ist nicht der Fall. Dann beende ich diesen Tagesordnungspunkt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war hochinteressant und sehr informativ. Ich danke Ihnen im Namen des gesamten Ausschusses, dass Sie uns so ausführlich Auskunft gegeben haben, uns zur Verfügung standen. Wir werden sicherlich noch mehr Gelegenheit haben. Auch Glückwunsch zu Ihrer faszinierenden und wichtigen Arbeit. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Heimreise. Vielen Dank.